Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Also ich kenne niemanden, der nicht dafür war, zur EU-Wahl zu gehen. Medienmenschen haben sogar regelrecht dazu aufgerufen. Manche sehr originell, wie Jan Böhmermann und seine EU-Comedy-Kollegen mit einem aufwendig konstruierten Europasong. Auch Sophie Passmann hat zum Beispiel bei Instagram dafür geworben, hat sich auch mit dem EU-Shirt abgebildet. Und ja, jetzt ist die Wahl gelaufen mit einer ganz ordentlichen Beteiligung. Und bei uns im Studio ist jetzt Sophie Passmann, 25, sehr viel im Internet, wie die Zeit schreibt, wo sie auch Kolumnistin ist. Ja, erstmal hallo, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Und schreiben Sie sich so ein bisschen von der hohen Wahlbeteiligung zumindest auf die Fahnen, denn Sie haben ja getrommelt.
Ich würde sagen, so maximal 0,01%. Aber es war ja natürlich eine wirklich ganz große Bewegung. Und alles, was irgendwie einigermaßen demokratisch war, hat irgendwo im Internet dazu aufgerufen. Also ich war Teil einer Welle und da bin ich vielleicht ein Tropfen gewesen.
Aber jetzt mal aufs Ergebnis geguckt, als SPD-Mitglied, das Sie ja sind, das wollen wir nochmal sagen an der Stelle, kann man ja nur enttäuscht sein, oder?
Ja, ich bin auf ein paar Ebenen bin ich enttäuscht. Vor allem war ich enttäuscht, als ich die Ansprache dann von Andrea Nahles aus dem Willy-Brandt-Haus gestern gehört habe, die im Prinzip so tat, als müsste man jetzt erstmal gar nichts tun. Also ich erwarte eigentlich von einer Parteivorsitzenden, die ein historisch schlechtes Ergebnis einfährt, das wirklich schlechteste Ergebnis der SPD, das man sich vorstellen kann, dass sie zumindest so ein bisschen zerknirscht wirkt, aber sie wirkte eher ein bisschen teilnahmslos, wo ich mal kurz ins Internet gucken musste, ob die wirklich noch SPD-Parteivorsitzende ist. Und das hat mich enttäuscht. Ich bin so ein bisschen frustriert, weil ich glaube, ein Teil des Misserfolgs von der SPD hat mit Sicherheit mit der SPD zu tun, mit dem Missmanagement, mit dem Parteivorstand, der teilweise fast schon apolitisch wirkt. Ich glaube aber, ein anderer, etwas größerer Teil ist ein bisschen der Zeitgeist, unter dem die SPD einfach wahnsinnig leidet. Genauso wie die Grünen jetzt nicht den besten Wahlkampf aller Zeiten gemacht haben, sorgt der Zeitgeist und die Mentalität gerade dafür, dass sie unglaubliche Erfolge erzielen. Und ich glaube, das ist zum Teil einfach etwas, wo die SPD drunter leidet, ohne wirklich zu 100% daran schuld zu sein.
Aber warum kann die SPD sich nicht dem Zeitgeist nähern?
Ich glaube, bis zum Teil tut sie das. Sie tut es noch nicht genug. Also ich glaube, die Klimafrage muss auf jeden Fall besser beantwortet werden von der SPD. Aber ein Teil, der ja für die SPD ein Kernelement ist, ist nämlich ja das Vertreten der Arbeiterklasse. Und da gehört es, finde ich, zumindest dazu, nicht so ganz freudig wie die Grünen, jede Art von Umweltschutz sofort und bedingungslos nach vorne zu stellen, sondern zu sagen, Obacht, unsere Kernkompetenz ist weiterhin oder unsere Klientel, unsere Hauptaufgabe ist die Vertreterschaft von Arbeitern und Arbeiterinnen. Und da muss man, glaube ich, gerade in Bezug auf Umweltschutz manchmal 3 bis 4 Mal mehr um die Ecke denken. Das finde ich per se nicht schlecht. Das ist nur etwas, was gerade überhaupt nicht belohnt wird. Zu Recht auch nicht.
War das eine gute Idee, dass Katharina Barley, ich habe es gerade eben heute auf dem Weg hierher noch ein paar Mal gesehen, dieses Riesenplakat, Katharina Barley in diesem knallblauen EU-Hoodie mit den 11 Sternen. Für mich sah es ein bisschen verkleidet aus. Steht ihr nicht? Wie glaubwürdig war das für Sie, Sophie Passmann?
Sehr glaubwürdig. Ich fand das tatsächlich eine sehr gute Idee, weil Katharina Barley habe ich kennengelernt als sehr optimistische und sehr auf eine positive Art und Weise selbstironische und entspannte Frau und auch Spitzenkandidatin. Deswegen, für mich hat sich das nicht verkleidet angefühlt. Ich fand es dann eher bezeichnend, dass ganz viele andere Spitzenpolitiker und Politikerinnen von anderen Fraktionen nachgezogen sind. Dass Christian Lindner auf einmal auch so einen Pulli anhatte, dass jemand wie Peter Tauber auch eine etwas gesetztere Variante von so einem Europa-Hoodie auf einmal anhatte. Ich glaube, andere Parteien haben gemerkt, das ist gar keine schlechte Idee, sich auf eine etwas jugendlichere Art und Weise zu zeigen. Es reicht aber nicht. Ein Europa-Hoodie macht noch nicht eine vernünftige Politik für junge Leute.
Ich wollte gerade sagen, kann auch als Ranwanzen an irgendwas und auf einen Trend aufspringen, genau, dann falsch verstanden werden. Und nach hinten losgehen. Ne? Ich meine, wie war es bei Ihnen? Wo ist denn Ihrer jetzt? Licht in der Ecke? Ne? Weil Ihnen steht ja auch nicht so unbedingt, Sie haben immer viel Schwarz ansonsten an. Ich dachte, okay, für Europa macht sie es mal.
Finden Sie, der Europa-Hoodie steht mir nicht.
Was heißt, steht mir nicht? Ist nicht Ihr Stil. Sie haben sonst einen anderen Stil.
Ja, das stimmt.
So, falsch.
Nee, ist völlig in Ordnung. Ich finde es nämlich interessanterweise auch.
Sie haben den angezogen.
Ich habe den angezogen, und zwar für meine Kolumne im Zeitmagazin, wo ich über Europa geschrieben habe. Und da haben wir ein Shooting in diesem Pulli gemacht. Und ich habe gemerkt, für mich grenzt es jetzt gerade an Selbstaufgabe, an stilistische. Der Pulli hat eine nette Aussage, aber ich habe ihn jetzt in einer Schublade mit Schlafklamotten und Schlafpullis. Ich werde ihn jetzt nicht unbedingt anziehen. Blau ist nicht meine Farbe, aber Europa ist mein Land.
Sie haben sich ja für den mit den 11 Sternen auf blauem Grund entschieden. 50% Polyester übrigens. Also das ist ja die Variante vom Berliner Galeristen Johann König, also aus dessen Edition. Es gibt natürlich auch den der Bürgerbewegung Pulse of Europe, ne? Der hat nur 20% Polyester. Warum haben Sie den nicht genommen?
Ganz ehrliche Antwort.
Unabgesehen vom Polyester, meine ich jetzt.
Den habe ich kostenlos zugeschickt bekommen von Katharina Barleys Wahlkampfteam.
Ich dachte, Sie wollten ganz besonders trendy sein, weil dieser Johann König-Hoodie war ja noch mal ein bisschen trendier als der andere, ne?
Der war vor allem teurer, das ist ja auch wichtig in dieser Berlin-Mitte-Klientel, die den nach oben gejazzt hat. Ich habe den aus Pragmatismus genommen und habe ihn dann, weil er natürlich ein Wahlkampfgeschenk war und ich öffentlich-rechtliche Mitarbeiterin bin, weitergegeben. Ich habe ihn dann nicht benutzt und würde ihn jetzt, ich habe dann witzigerweise noch einen zweiten und dritten von anderen Leuten geschenkt bekommen. Also man musste sich eigentlich als politisch aktiver Mensch davor hüten, diese Dinger geschenkt zu bekommen. Ich fand es natürlich lustig, dass so ein Pulli für 60 Euro auf einmal so eine solidarische Idee verkaufen soll. Und ich glaube auch, dass es eher in, sage ich mal, in der Medienblase, wie man so schön sagt, den Eindruck erweckt, dass jeder den hätte. Ich glaube, am Ende des Tages ist es einfach eher so, dass, ich sag mal, 250 sehr wichtige Leute diesen Pulli haben und nicht ganz Deutschland damit rumrennen.
Und gekauft hat ihn wahrscheinlich gar keiner, ne? Dummerweise. Aber Sie haben es ja eben schon gesagt, es ist eine inhaltsleere Symbolik letztendlich. So ein Pullover anziehen sagt ja einfach noch gar nichts, außer ja, ja, wir sind alle für die EU. Ist das vielleicht traurigerweise das Maximum, auf das wir uns hier alle einigen können bezüglich Europa, habe ich so gedacht, dieses inhaltsleere EU-Symbol auf diesem Hoodie.
So inhaltsleer finde ich das gar nicht. Ich finde es ein bisschen, natürlich ein bisschen verromantisierend und ich glaube, das Risiko, was besteht, ist, dass man den anziehen kann und dann entsteht der Eindruck, man findet alles an der Europäischen Union super. Das ist das Risiko, was ich eher sehe. Ich finde es aber wirklich nicht inhaltsleer. Ich finde, es ist die Form von emotionalem Wahlkampf, die so ein Wahlkampf auch mal haben darf. Und ich habe ja eben schon über Zeitgeist gesprochen. Ich glaube, im Moment ist ein Bekenntnis zu einer supranationalen Organisation etwas, was eigentlich nur zeigen soll, ich bin aktiv gegen Nationalismus. Genauso wie Leute, die Grünen wählen, weil sie zeigen wollen, ich bin so weit wie möglich von der AfD entfernt, ist so ein Bekenntnis zur Europäischen Union weniger ein Bekenntnis zu allem, was sie realpolitisch machen, als vielmehr ein Bekenntnis dazu, diesen Nationalismus-Trend, von dem wollen wir uns so weit wie möglich entfernen.
Waren das die Argumente, mit denen Sie, ich habe es ehrlich gesagt nicht verfolgt bei Instagram, ist ja immer nur kurz dann auch sowieso zu sehen, waren das die Argumente, mit denen Sie da versucht haben, Leute zu überzeugen, zur Wahl zu gehen?
Ja, tatsächlich. Und ich wurde auch, ich glaube, wie fast alle anderen Leute, die sich so aktiv für Europa stark gemacht haben, dafür harsch kritisiert von einigen.
Was für eine Seite?
Interessanterweise vor allem von Leuten, die noch deutlich linker sind als ich, würde ich sagen, weil natürlich so ein Abgefeiere der EU, wie man das dann unterstellen möchte, wirkt ganz schnell wie ein, wir finden alles toll, was die EU macht. Ich finde realpolitisch toll, was die EU macht. Ich finde die institutionell perfekt. Das ist natürlich Quatsch. Also ich finde man darf ein System kritisieren und gleichzeitig sagen, es ist ein wahnsinniges Privileg, dieses System zu haben. Natürlich finde ich es wahnsinnig demoralisierend und realpolitisch mehr als verwerflich, dass die Europäische Union Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt. Natürlich halte ich die Europäische Union für nicht lange demokratisch genug und auch noch nicht für in seiner Integrationstiefe ausgeklügelt genug, um der Tragweite gerecht zu werden, die Europäische Union heute hat. Das ändert aber nichts daran, dass ich die Europäische Union als Idee fantastisch finde. Die meisten Leute begreifen bis heute nicht, wie die Bundesrepublik funktioniert und würden auch nicht alles von der Bundesrepublik sowohl realpolitisch als auch institutionell clever finden. Trotzdem ist es ja kein Argument, nicht zur Wahl zu gehen.
Aber für so eine EU sind Sie ja in die Bresche gesprungen. Also haben Sie wahrscheinlich auch gelesen, Juri Sternburg hat bei Weißkomm ja eine heftige EU-Kritik losgelassen, hat Sie dabei auch zitiert und nennt noch mehr Argumente.
Habe ich tatsächlich nicht gelesen.
Dann mal nachlesen. Klimaziele verfehlt, aber mit dem Finger auf China zeigen. Schafft es nicht, Arbeitslosigkeit zu vermindern. Schafft es nicht, dass die Leute bezahlbaren Wohnraum haben. Ist lobbygetrieben und so weiter. Das ist ja Kritik, das haben ja viele Leute, dass mehr Wirtschafts- als Bürgerinteressen vertreten werden in der EU. Also für so eine EU haben sie sich natürlich stark gemacht, muss man sich ja dann auch klar machen.
Für diese EU macht aber jeder Mensch sich stark, weil es gibt wenn man sich die Entwicklung der Europäischen Union anschaut, keine andere EU als diese. Die EU ist nun mal ein Wirtschaftsverbund gewesen und dass sie sich mittlerweile so weit und so tief integriert hat, ist, würde ich sagen, schon ein, es ist politikwissenschaftlich ein Novum und ist mit Sicherheit auch für die, die die EU mitgegründet haben, sehr erstaunlich, wie tief und wie welche Tragweite sie mittlerweile hat. Aber es gibt keine andere. Und ich halte das ehrlich gesagt für so ein dreimal um die Ecke gedachtes von Linken gerne benutztes Argument gegen den pathetischen Einsatz für die richtige Sache, weil man findet immer in der Realität Dinge, die gerade an einem politischen System nicht perfekt sind.
Aber reicht es zu twittern und zu instagrammen, um das Wort jetzt mal vielleicht zu kreieren, sich da einzumischen, um die Richtung zu ändern, um zu sagen, ja, eigentlich passt mir die EU so mal nicht. Es gibt aber nur die, aber jetzt muss ich mehr tun. Ich meine, jetzt sind sie in der SPD, was weiß ich, vielleicht sind sie irgendwann die Andrea Nahles der SPD.
Nein.
Oder sowas. Vielleicht führt der Weg dahin. Nee, aber müssen sie nicht viel mehr tun? Müssen sie nicht was Konkretes machen? Müssen sie nicht...
Sie haben ja
mit Leuten reden.
Sie haben ja interessanterweise gesagt, dass sie gar nicht gesehen haben, was ich auf Instagram gemacht habe. Das heißt, sie wissen ja gar nicht, was ich nicht getan habe.
Nee,
also ich habe wochenlang interessanterweise
mit... Aber es ist eine Form der Kommunikation und
genau,
es gibt andere, das
richtig, genau. Also klar, man kann immer bei jedem, der sich irgendwie engagiert, sagen, müsste man nicht andere Sachen machen. Ich habe mich dafür entschieden, monatelang mit 70.000 Leuten, die sehr jung sind und sich nicht besonders für Politik interessieren, nämlich meine Follower auf Instagram, über Politik zu sprechen. Ich habe eine Kolumne geschrieben darüber. Ich habe mich auf Twitter Monate geäußert. Ja, ich hätte auch Straßenwahlkampf machen können, aber hätten Sie ja auch machen können.
Hätte ich auch machen können, aber ja. Ich habe mich überhaupt nicht dafür. Ne? Deswegen muss man mich das nicht fragen. Also ich habe mich jetzt überhaupt nicht ausgestellt oder ins Schaufenster gestellt. Ist denn funktioniert politische Bewusstseinsbildung über diese sozialen Medien? Glauben Sie das?
Ja.
Ist das es
würde
nicht so,
ich nicht machen.
Ja. Ist es so, also wie viel Widerstand ist Ihnen denn, ja, Sie sagen, okay, von linker Seite, können Sie sich vorstellen, dass auch mal jemand... Ich nenne jetzt mal Philipp Amthor, der liest mal Sophie Passmann irgendwie, verfolgt ihn und sagt, ja, eigentlich hat sie mal recht, ne? Jetzt denke ich mal anders. Will sagen, ist man nicht doch mehr oder weniger in seiner Filterblase und in der Richtung unterwegs, in den sozialen Milieus auch unterwegs, in denen man sich selber bewegt?
Also das ist ja kein Phänomen von sozialen Netzwerken, auch wenn das gerne so verkauft wird. Es ist ja so, dass man immer in jedem Teil seines Lebens, sei es digital oder analog, in sozialen Kreisen unterwegs ist. Wir haben ja eben schon über die hippen Europa-Hoodies gesprochen. Das ist im analogen Leben genauso, dass alle denken, alle haben diese Hoodies, aber man ist halt einfach nur, alle sind auf der Friedrichstraße in Berlin unterwegs und deswegen denkt man, alle hätten die. Ist in sozialen Netzwerken mit Sicherheit nicht anders, dass man sich Leute aktiv aussucht, die tendenziell die eigene Meinung widerspiegeln. Bei mir würde ich sagen, ist es ein bisschen was anderes, weil ich natürlich mittlerweile so eine Rolle von einer Senderin habe an eine, gerade auf Instagram, eher apolitische Followerschaft, die normallos sind, die mir eher folgen, weil sie, glaube ich, mal lustig fanden, was ich gemacht habe. Und die sich nicht aktiv mit Politik auseinandersetzen, das ist sehr divers, sowohl alterstechnisch als auch was den Bildungshintergrund angeht, was das Politikinteresse angeht, was Parteienmitgliedschaften angeht. Deswegen glaube ich, dass das schon, damit mache ich Philipp Amthor mit Sicherheit nicht zum Sozi, aber ich habe nachweislich oder zumindest haben Leute mir geschrieben, dass sie sich meinetwegen mit Politik mehr auseinandergesetzt haben.
Das ist ja dann gut.
Das ist schon mal ganz gut.
Das ist schon mal was. Aber also man empfindet schon, sie empfinden auch eine Verantwortung als Influencerin, wenn ich sie jetzt so auch mal bezeichnen darf.
Ich glaube, das liegt nahe, das zu denken, dass je mehr Reichweite man hat, desto mehr Verantwortung fühlt man. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, ich habe diese Art von Verantwortung oder den Gedanken, gerne was Richtiges machen zu wollen, immer schon gehabt. Die hatte ich mit 250 Followern und jetzt irgendwie mit 70.000. Ich glaube, das ist einfach, wenn man sich für Politik interessiert und der Meinung ist, dass man einigermaßen gut quatschen kann, dann benutzt man das vielleicht gerne, um Leute... zu beeinflussen, beziehungsweise was ich ja wirklich nie getan habe, ich habe ja nicht über Parteien gesprochen, ich habe ja immer nur über die Funktionsweise der EU gesprochen, ich habe darüber gesprochen, warum es wichtig ist, da zu wählen, ich habe darüber gesprochen, welche Dinge und anders sind als bei der Bundestagswahl, ich habe vor allem viel über die Sperrhürde gesprochen und erklärt, warum es vielleicht Sinn ergibt, sich mal mit kleineren Parteien auseinanderzusetzen, also wirklich, ich habe eher institutionell argumentiert und erklärt, warum ist es denn gerade wichtig und was ist dieses Ding EU eigentlich, das ist ja auch gar nicht so leicht zu verstehen. Das ist, das glaube ich, wissen.
Verstehen Sie es komplett?
Ja, ich habe studiert, deswegen habe ich da Vertrauen.
Aber die kleinen Parteien waren ja gar nicht so unerfolgreich, ne? Also einige von denen. Das ist ja auch ganz gut. Wo Sie gerade sagten, und wenn man dann plappern kann, also dieses Riso-Video oder dieser Riso-Clip kurz vor der Wahl, ganz pünktlich, der aufrief, nicht CDU, nicht SPD und nicht AfD zu wählen. Glauben Sie, der hatte auch Einfluss?
Ja, klar.
Natürlich. In der Altersgruppe,
der wurde
auf jeden
5
Fall.
Millionen Mal angeschaut.
7, glaube ich, sogar mittlerweile.
Mittlerweile, mhm. Aber ich glaube, 5 war es Samstag, also 5 war es vor der Wahl. Vielleicht wurde das nur noch mal, also war 5 oder 7, es sind auf jeden Fall
mein
viele.
Mein letzter Wert war 7, den ich gehört habe, gestern oder?
Und es sind auf jeden Fall vor allem junge Leute gewesen. Und natürlich hat das einen Einfluss, wenn 70 wahnsinnig reichweitenstarke, einflussreiche Vorbilder für eine ganze Generation sagen, tut das und tut das nicht.
So, und da fängt es natürlich schon an. Da muss ich dann mal sagen, okay, der Riso, ich habe mir das auch angeguckt, ja, beeindruckend kann man bei vielen sagen, ja, hast du recht. Aber Riso, wie auch die Grünen, wie jeder, der Opposition ist, wie jeder, der nur Demonstrant ist, kann natürlich ganz vieles ausblenden. Der kann natürlich diese Dinge jetzt mal hinsetzen. Wenn er aber in Regierungsverantwortung wäre, müsste er wahrscheinlich auch vieles davon erstmal zurücknehmen. Da habe ich im Moment so ein bisschen das ungute Gefühl, dass Politik, aber auch wir hier, die Medienhäuser und so weiter, sich sehr treiben lassen von diesen Bewegungen, auch von Fridays for Future, so toll das ist. Aber wie geht Ihnen das da? Finden Sie es absolut richtig zu sagen, ja, das sind die Forderungen und die müssen jetzt mal erfüllt werden und fertig, weil das ist ja eigentlich unrealistisch.
Ja, genau. Das ist unrealistisch, sobald man in die Realpolitik geht. Also das ist ja weder das die Aufgabe von Fridays for Future, noch von Satire, noch von einem YouTuber, der ein Video macht. Ich glaube auch, dass das gar nicht... Dass es gar nicht die Frage ist. Natürlich würde auf einmal Rezo anfangen, Realpolitiker zu sein und in eine Fraktion eintreten und Parteivorstand irgendwo werden. Ja. Dann würde der ganz schnell anfangen, genauso Politik zu machen, wie alle Politik machen. Aber das ist ja nicht die Aufgabe und das Ziel von Leuten in der Öffentlichkeit, die nicht in der Politik arbeiten. Ja. Das Ziel von denen kann sein, Agenda zu setzen oder auf Dinge aufmerksam zu machen, auf die sie aufmerksam machen wollen. Und die Aufgabe von der Politik ist dann, diese Punkte einzunehmen und ein System einzuflechten, das von Anfang an auf Kompromissen beruht. Also, aber das ist weder ein Argument für noch gegen reichweitenstarke Videos.
Nee, auf keinen Fall. Ich meinte auch eher die hilflosen Reaktionen, also die Hilflosigkeit derer, die da angesprochen sind. Wie gesagt, Führungsetagen, auch in Sendern, dass man vielleicht jetzt denkt, ich will ihnen gar nicht nahe treten, aber ja, wollen wir uns jetzt von 25-Jährigen Europa erklären lassen oder vielleicht doch eher von Professor X oder so. Ja, aber es ist im Moment so ein unheimlicher Trend, der kommt Ihnen auch super zugute. Also Influencern, Leuten aus dem Internet, ich meine jetzt nicht Sie persönlich.
Sie können auch nicht persönlich meinen, ich denke das auch oft.
Nee, ich will das gar nicht inhaltlich, ist aber so, ne? Sie haben das selbst mal gesagt, es gibt da gerade einen Markt auch für Leute wie mich. Es ist so, das meine ich damit, es ist ein Markt und ist es nicht auch eine Hilflosigkeit derer, die meinen, oh, wir haben da auch was verpennt, wir selber haben es verpennt und wir müssen uns jetzt irgendwie die Jugend holen, wir müssen uns das Digitale holen.
Genau, und weil sie es verpennt haben, glaube ich, ist es auch völlig richtig, dass sie sich die Expertise bei Leuten holen, die Expertise haben. Und ich würde sagen, ich bestreite da nochmal so einen Mittelweg, weil ich natürlich nicht über das spreche, worüber die meisten Influencer so sprechen. Und das ist aber eigentlich völlig egal, ob man sagt, ich will mir jetzt die Expertise über die EU von einer 25-Jährigen anhören oder ich will mir Digitalisierung und Politik erklären lassen von einem auch Mitte-20-Jährigen, der Rezo, glaube ich, ist, oder Ende 20. Völlig zu Recht holt man sich die Expertise da, weil die Entscheider und Entscheiderinnen bekleckern sich ja gerade nicht mit Ruhm, was Expertise angeht. Und die meisten Erwachsenen und, sage ich mal, 40-Jährigen, mit denen ich mich unterhalte, haben deutlich weniger Ahnung von der EU als ich. Also entweder ein Buch lesen oder mir zuhören oder sich auf der Altersarroganz ausruhen. Aber man kann nicht alles gleichzeitig machen.
Ja, haben wir mal drüber geredet. Ne? Es gibt ja da den Spruch, in dem Europasong von Böhmermann und den ganzen EU-Satirikern heißt es immer, allein sind wir allein. Es gibt ja auch diesen Spruch, gemeinsam einsam. Ne? Das Phänomen gibt es auch. Kann man ja auch mal kurz drüber nachdenken. Mit Sophie Passmann habe ich über die Europawahl gesprochen. Danke.